Mir ist wohl in dem Herrn. Das dürft ihr gerne im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt über das Wesen der Sünde Gedanken machen, dass es einen gibt, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Was ist Sünde? Wie würdest du diese Frage beantworten, wenn ein Arbeitskollege dich fragt? Vielleicht fallen dir zuerst die Tatsünden an. Lügen ist Sünde, Stehlen ist Sünde, Ehebruch ist Sünde. Ja, richtig, Lügen ist Sünde, aber Sünde ist nicht Lügen. Sünde ist mehr als Lügen. Wir haben uns in den letzten Wochen das dritte Kapitel von 1. Mose angesehen und gesehen, wie Gott die perfekte Welt geschaffen hat, nachdem er sie geschaffen hat, die Schlange in diese Welt kam, der Teufel durch die Schlange und den Menschen verführt hat. Wir haben gesehen, mit welchen Versprechungen, mit welchem Köder er die Menschen gelockt hat, um sie dann zum Ungehorsam und zur Auflehnung gegen Gott zu verleiten. Und wir haben auch gesehen, welche schwerwiegenden Konsequenzen das nach sich gezogen hat. Und heute werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist Sünde eigentlich? Wo kommt sie her? Was ist das Wesen der Sünde? Wir haben schon ein bisschen was gehört in den letzten Predigten darüber, aber wir wollen heute nochmal zu Vers 5 zurückgehen. Und dort hat die Schlange die Eva mit den folgenden Worten gelockt. Dort sprach die Schlange zu Eva: Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Wir werden heute sehen, was genau die Schlange gemeint hat mit diesen Worten: Ihr werdet sein wie Gott. Und wir werden dafür die folgenden drei Fragen beantworten, um das Wesen der Sünde zu verstehen. Das ist der Titel der Predigt aus dieser Miniserie, die Tragödie vom verlorenen Paradies, das Wesen der Sünde. Erstens, woher kommt die Sünde? Zweitens, welche Auswirkung hat Sünde in deinem Leben? Und drittens, wie kannst du der Sünde widerstehen? Erstens, woher kommt die Sünde? Zweitens, welche Auswirkung hat die Sünde in deinem Leben? Und drittens, wie kannst du der Sünde widerstehen? Woher kommt die Sünde überhaupt? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Ja, sie kam durch den Teufel auf den Vehikel der Schlange in den Garten Eden. Aber woher kommt der Teufel? Hat Gott den Teufel geschaffen? Hat Gott das Böse geschaffen? Gab es den Satan schon immer? So wie Gott, war er ewig? Ist der Gott ebenbürtig? Ein paar Fragen lassen sich direkt mit dem ersten Vers von 1. Mose 1 beantworten. Dort steht im Anfang Gott. Es gab Gott und niemand sonst. Ein Gott, keine Menschen, keine Engel, auch keine gefallenen Engel, kein Teufel. Und man kann annehmen, dass Gott am ersten Schöpfungstag die Engel erschuf. Wir lesen nämlich in Hiob 37, 38, Vers 7, dass die Morgensterne miteinander jauchzten und die Söhne Gottes jubelten, als Gott den Grundstein der Erde legte. Und diese Formulierung bezieht sich nicht auf die Menschen, die waren damals noch nicht da, sondern die Engel, die bei der Schöpfung zusahen und Gott applaudierten, als er durch seine große Macht die Welt erschuf. Am sechsten Tag nach der Erschaffung des Menschen fällt Gott dann das Urteil über seine Schöpfung, 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Alles, was Gott gemacht hatte, einschließlich der Engel, war sehr gut. Es war perfekt. Es war vollkommen, der Mensch, die Erde, auch die Engel. Der Mensch lebte in Gemeinschaft mit Gott und sollte Gott auf der Erde repräsentieren. Und die Engel waren oder sind Wesen, die ein bisschen höher sind als die Engel. Sie sind dazu geschaffen, Gott Tag und Nacht anzubeten und ihm dienstbare Geister zu sein. Perfekte Diener, perfekte Anbeter. Es gab nichts Böses, keine Sünde. Gott hat das Böse nicht geschaffen und er ist auch nicht der Ursprung des Bösen. Er hat einen perfekten Engel geschaffen, über den auch das Urteil galt. Es ist sehr gut. In 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5, schreibt der Apostel Johannes, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Also das ist das klare Zeugnis von der Schrift. Gott ist gut und das Böse kommt nicht aus Gott selbst. Er ist nicht der Ursprung des Bösen. Gott ist gut und tut Gutes, das sagt der Psalmist über Gott. Und in Kapitel 3, als dann der Teufel in Erscheinung tritt, sehen wir aber trotzdem, dass es etwas gibt, was nicht gut ist. Jemand lehnt sich gegen Gott auf und verleitet auch den Menschen dazu, sich ebenfalls gegen Gott aufzulehnen. Was ist passiert zwischen dem sechsten Schöpfungstag und diesem Zeitpunkt, wo die Schlange in den Garten Eden tritt? Im ersten Buch Mose finden wir keinen Hinweis darauf, aber es gibt andere Stellen in der Bibel, die uns eine Erklärung bieten. Matthias hat die schon erwähnt, die wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Hesekiel 28 und ein Kapitel aus dem Propheten Jesaja. Wir schauen zuerst in Hesekiel Kapitel 28 rein. Dort redet Gott mit Hesekiel, dem Propheten, über Israel. Er redet mit ihm über Tyrus und über den König von Tyrus und kündigt Gericht an, dass er über den König von Tyrus bringen will. Und den Grund dafür nennt Gott in Vers 2 und 3. Dort sagt Gott, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst. Der König von Tyrus war von Gott mit großer Weisheit und Macht gesegnet worden, aber anstatt dass er dafür Gott die Ehre gab, erhob er sich in seinem Herzen und machte sich Gott gleich. Und deshalb kündigte ihm Gott an, ab Vers 6, darum spricht Gott der Herr so, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, darum siehe, will ich Fremde über dich bringen, die gewalttätigsten der Völker, die sollen ihre Schwerter gegen die Pracht deiner Weisheit zücken und deinen Glanz entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstoßen und du wirst den Tod eines Erschlagenen sterben mitten im Meer. Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen, ich bin Gott, da du doch ein Mensch bist und nicht Gott bist in der Hand derer, die dich durchbohren? Gott macht hier dem König von Tyrus klar, dass er selbst der einzige Gott ist und dass auch dieser mächtige König nicht mehr ist als ein Mensch. Soweit nichts Ungewöhnliches. Wirklich interessant wird es ab Vers 12. Lasst uns weiterlesen, die Verse 12 bis 15. Dort heißt es weiter, Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Im Garten, in Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolyt, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll gestalteten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Gott fing also an, über den König von Tyrus zu sprechen und dieses Klagelied, was Gott dem Hesekiel nun aufträgt, das muss uns aufhorchen lassen. Die Worte, die Gott hier verwendet, sind zu groß, um nur auf den König von Tyrus zuzutreffen. Gott spricht von jemandem, der ein Cherub war, ein hoher Engel im Garten Eden. Das ist nicht mehr der König Tyrus, den gab es nicht im Garten Eden. Sondern es ist der, der hinter der Auflehnung von König Tyrus steckt, und zwar der höchste der Engel, genannt Luzifer. Gott erklärt hier, wie es dazu kam, dass dieser perfekt geschaffene Engel, der übermäßige Schönheit und Weisheit bekommen hat von Gott, zum Widersacher Gottes wurde. Luzifer, Engel des Lichts, hatte eine einzigartige hohe Stellung unter den Engeln und offenbar direkten Zutritt zum Thron Gottes. Vers 13 und 14 macht es deutlich, dass er auf dem heiligen Berg Gottes war. Und er war vollkommen perfekt, bis Sünde an ihm gefunden wurde. Wie sah diese Sünde aus? Jetzt springen wir mal zu Jesaja 14, das ist das andere Kapitel, wo wir eine ähnliche Beschreibung wie in Hesekiel 28 finden. Und wir dürfen auch hier davon ausgehen, dass diese Stelle über Luzifer spricht. Jesaja 14, Vers 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Fünfmal lesen wir in diesem Abschnitt, ich will. Ich will zum Himmel hinauffahren. Ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen. Und zum Schluss, das fasst alles zusammen, ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Luzifer wollte nichts anderes, als Gott selbst vom Thron zu stoßen. Er wollte sein wie Gott. Aber Gott ist der Höchste, der Allmächtige. Er gibt seine Ehre keinem anderen. Er ist heilig, er hasst die Sünde mit seinem ganzen Wesen und entsprechend war auch Gottes Reaktion. Vers 15, doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Und Hesekiel 28, Vers 16 und 17, durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Gott hat Luzifer und die Engel, die ihm in seiner Revolution gefolgt sind, augenblicklich aus ihren Positionen im Himmel entfernt. Die mit ihm gefallenen Engel nennt die Bibel Dämonen. Luzifer ist ihr Befehlshaber und sie dienen ihm. Bis heute treiben sie ihr Unwesen auf der Erde und Satan wird der Herrscher dieser Welt genannt. Und seit diesem Tag gibt es ein zweites Reich auf dieser Welt. Es gibt nicht nur Gott, den alleinigen Herrscher, dem alle Macht und Ehre gebührt, sondern Satan hat mit seiner Auflehnung ein zweites Reich, ein eigenes Reich geschaffen. Zusammen mit seinen Dämonen versucht er, eine Parallelherrschaft auf dieser Erde aufzubauen und Gott die Herrschaft streitig zu machen. Nun kann man sich die Frage stellen, okay, warum hat Gott das eigentlich zugelassen, dass das passiert ist? Warum hat Gott es erlaubt, dass Luzifer sich gegen Gott auflehnt? Und nicht nur das, sondern dann auch eine Menge Engel mit sich reißt und am Ende die Menschheit mitverführt in die Sünde. Ist keine leichte Frage und es gibt keine direkte Antwort in der Bibel auf diese Frage. Und dennoch gibt es ein paar Anhaltspunkte, die wir berücksichtigen können, um ein bisschen zu verstehen, was Gott im Sinn hatte. Der Sündenfall und die ganze Erlösungsgeschichte war Gottes guter Plan, bevor er die Erde geschaffen hat. Das lehrt der Epheserbrief im ersten Kapitel zum Beispiel. Und die Frage ist natürlich, was hat Gott damit bezweckt? Im Garten Eden konnten Adam und Eva Gott als ihren Schöpfer kennenlernen, sie konnten Gemeinschaft mit ihm haben, sie konnten seine Herrlichkeit, seine Macht sehen, seine Schönheit, seine Vollkommenheit. Aber konnte der Mensch und auch die Engel etwas von seiner Gnade erfahren, von seiner Liebe, von seiner Langmut, von seiner Barmherzigkeit, ohne den Sündenfall und die darauf folgende Errettung? Wie sollten seine Geschöpfe ihn als den gerechten Richter, als heiligen Gott kennenlernen, wenn er nicht die Engel verdammen würde, die sich aufgelehnt haben gegen ihn? Und genauso die Menschen, die keine Buße tun. Wie sollten die Menschen und die Engel Gott kennenlernen, als Rettergott und als richtender Gott, wenn nicht der ewige Gott selbst Mensch würde und damit Gott die Strafe der Sünde auf sich nehmen würde? Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 6, sagt Paulus und bringt es auf den Punkt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In Christus hat Gott vor Grundlegung der Welt die Gläubigen auserwählt, um Empfänger seiner Gnade zu werden. Und Christus war vor Erschaffung der Welt dazu bestimmt. Durch Christus hat Gott die Welt geschaffen, wie wir im Kolosserbrief in Kapitel 1, Vers 16 gesehen haben. Und für Christus ist alles geschaffen worden, was ist, wie Paulus schreibt in Kolosser 1, 16 und 17. Denn in ihm, in Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Die ganze Schöpfung wurde dazu geschaffen, um Gottes Eigenschaften groß zu machen und den ewigen Sohn Gottes groß zu machen, durch den die Welt geschaffen ist und für den sie geschaffen ist. Und allein deswegen muss Jesus Christus Gott sein. Jesaja 42, Vers 8, ich bin der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Wenn Gott seine Ehre keinem anderen gibt als sich selbst und gleichzeitig seinem Sohn Jesus Christus alle Ehre gibt, dann ist Jesus Christus ewiger Gott und kein geschaffenes Wesen. Der Fall Satans und der anschließende Fall von Adam und Eva waren also kein Unfall. So tragisch es auch ist und so schlimm die Folgen bis heute sind, irgendwie hat es Gott gefallen, das Teil von seinem guten Plan zu machen, um sein herrliches Wesen durch Jesus Christus groß zu machen. Nur durch die Finsternis kann man das Licht erst richtig sehen, hat Jonathan Edwards gesagt. Und die Sünde kam also durch Luzifer in diese Welt, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und damit haben wir schon gesehen, was die Sünde im Kern ist. Es ist eine Auflehnung gegen den Schöpfer, ein Missachten seiner Autorität, eine Rebellion gegen den Höchsten und der Versuch, sich selbst auf seinen Thron zu setzen. Es ist ein Versuch, ein eigenes Reich zu schaffen und damit ein Angriff auf Gottes Reich. Im nächsten Punkt werden wir sehen, dass Satan den Menschen mit der gleichen Sehnsucht nach Unabhängigkeit von Gott ködert, die er selbst gewollt und angestrebt hatte. Welche Auswirkung hat Sünde in deinem Leben? Das ist der zweite Punkt. Wir haben im zweiten Kapitel von 1. Mose gesehen, dass der Mensch für die Abhängigkeit von Gott geschaffen war. Gott hatte kein autonomes Wesen geschaffen, was irgendwie unabhängig von ihm funktioniert, sondern er wollte, dass der Mensch unter seiner Herrschaft lebt. Wir haben gesehen, dass der Mensch von Gottes Rat abhängig ist. Gott gab ihm Rat, wie er seine Schöpfung bewahren sollte. Er gab ihm Rat, wie sein Verhältnis zu seinem Schöpfer aussehen sollte durch das Gebot. Er musste das Gebot befolgen und damit Gott ehren. Er erklärte ihm, was gut und böse ist und auch die Konsequenzen, die folgen, wenn er sich für das Böse entscheiden würde. Und er gab ihm auch Rat in Bezug auf die Ehe. Mit all dem macht Gott deutlich, Mensch, du bist nicht unabhängig. Ich bin Gott, du bist Mensch. Ich brauche niemanden, aber du brauchst mich. Ich habe dich geschaffen, damit du mich widerspiegelst auf dieser Erde und nicht irgendwie für dich selbst lebst. Und so wie die wahre Freiheit vom Fisch darin liegt, dass er im Wasser ist, im Meer, so ist das wahre Leben für den Menschen das Leben unter Gottes Autorität und unter seiner Herrschaft. Wenn ein Fisch seine Grenze übertritt in der Hoffnung auf ein besseres Leben außerhalb vom Wasser, wird das zum Tod führen. Nun, Satan tritt in der Form der Schlange zum Menschen und bietet dem Menschen auch einen scheinbar besseren Ersatz für Gottes Herrschaft an. 1. Mose 3, Vers 5. Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Wir haben schon gesehen, dass Satan einige Lügen missbraucht. Er braucht viel Wahrheit, es war viel Wahres dran, aber am Ende ist es doch eine Lüge, weil es nicht die ganze Wahrheit ist. Und er ködert Eva mit diesen Lügen, weckt Begehrlichkeiten in ihr und der Kern ist eben, du wirst sein wie Gott, ihr werdet sein wie Gott. Er versucht Eva in die gleiche Falle zu locken, wo er selbst reingegangen ist und versucht ihr glaubhaft zu machen, dass es eine Erfüllung außerhalb von Gott gibt. Zu glauben, dass unter Gottes Herrschaft nicht das wahre Leben ist, dass Gott irgendetwas Gutes vorenthält. Wenn du nur selbst entscheiden könntest, was gut und richtig ist, was richtig und falsch ist. Wenn du selbst entscheiden könntest, was gut für dich ist. Einfach nur tun, wozu du gerade Lust hast. Das ist das wahre Leben. Das ist, was Sünde und die Versprechung der Sünde im Grunde ist. Du denkst, mit deinem eigenen Reich bist du besser dran als mit Gottes Reich. Habt ihr euch mal gefragt, warum Jesus so oft von einem Reich spricht? Vom Reich Gottes? Was hat er damit gemeint? Wenn dein 6-jähriger Sohn dich fragt, Papa, was ist das Reich Gottes? Was sagst du ihm? Gibt es eine Antwort, die ihr versteht? Nun, ein Reich ist erstmal irgendwie ein Gebiet, ein Territorium, wo es einen König gibt. Ein Reich hat immer einen König. Und wenn jemand anders über das Reich herrschen will, jemand von außen kommt, dann gibt es Krieg. Oder wenn die Bürger des Reiches nicht mehr zufrieden sind mit dem König und selber herrschen wollen, dann gibt es auch Krieg, Bürgerkrieg. Ja, natürlich, ein Reich hat Bürger, sonst ist es kein Reich, kein ernstzunehmendes Reich, die darin wohnen und die sich diesem Herrscher unterordnen. Und bis Luzifer gesagt hat, ich bin ein Gott und selbst Gott diesen Platz streitig machen wollte, gab es nur ein Reich, das Reich Gottes. Als Satan Gott vom Thron stoßen wollte, ist ein zweites Reich entstanden, das Reich Satans, das Reich dieser Welt, wie die Bibel es nennt. Dennoch hat Luther den Teufel zu Recht als Kettenhund Gottes bezeichnet. Wir dürfen nicht glauben, dass Satan genauso viel Macht hat wie Gott selbst, dass irgendwie Gut gegen Böse irgendwie ständig im Kampf steht und man nicht sicher ist, wer wirklich gewinnt, sondern nein, Gott ist immer noch Gott und Satan kann nur so weit gehen, wie Gott ihn gehen lässt. Auch wenn er laut kläfft. Nun, also das ist die Taktik Satans, den Menschen glaubhaft zu machen, dass es außerhalb von Gottes Herrschaft irgendwas gibt, was besser für ihn wäre, dass es für den Fisch etwas gibt, was besser wäre als das Wasser. Und Adam und Eva sind dieser Lüge der alten Schlange auf den Leim gegangen. Bis heute lockt Satan die Menschen mit der gleichen Lüge. Zu dir als Jugendlicher sagt er vielleicht, willst du dich wirklich unter die Herrschaft von diesem kleinkarierten Gott begeben? Guck dir das mal an, jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. So viele Regeln, die du hast. Was ist das denn für ein langweiliges Leben? Guck mal hier, was du tun kannst. Leb dein eigenes Leben. Alkohol, Drogen, Spaß, Sex, alles läuft so, wie du willst. Du bist dein eigener Gott, du bestimmst, was dir gut tut. Lass dich nicht beherrschen, lass dich dir nichts vorschreiben. Naja, falls mit Gott doch noch irgendwas ist, dann du hast dir noch ein paar Jahre Zeit. Oder auch als erwachsener Mann, als Frau, als Verheirateter, sagt er vielleicht zu dir, willst du wirklich dein Leben lang mit dieser einen Frau da verbringen? Oder mit diesem einen Mann? Naja, schau dich mal ein bisschen um. Es gibt noch mehr, ein paar Blicke, dieses eine Buch, dieser eine Film, dieser eine Abend, dieses eine Mal. Komm schon, du lebst nur einmal. Die Liste ließe sich endlos fortführen. Satan lockt nicht mit der Wahrheit, mit den Folgen der Sünde, mit den kaputten Beziehungen, mit den finanziellen Folgen, mit zerstörten Familien. Nein, er lockt mit leeren Versprechungen, die er niemals halten kann. Paulus beschreibt in Römer 1, Vers 21 bis 23 die Auswirkungen der Sünde wie folgt. Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Paulus macht hier deutlich, dass die Menschen wohl wissen, dass es Gott gibt, dass er der Herrscher ist, dem alle Ehre gebührt, ihm diese Ehre verweigert haben. Sie dachten, sie wären weiser, klüger als Gott und wüssten besser als Gott, was gut für sie wäre. Das ist die alte Taktik der Schlange. Und was haben sie getan? Sie haben die Herrlichkeit dieses unvergänglichen Gottes eingetauscht, verworfen und gegen ein Bild, das den vergänglichen Menschen oder Tieren gleicht, eingetauscht. Eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ein ziemlich nichtiger Tausch. Du tauschst die Herrlichkeit von dem, der alles geschaffen hat, gegen etwas ein, was auch dieser Gott geschaffen hat. Und du machst das zu deinem Objekt, was dich glücklich machen soll. Aber was hier deutlich wird, ist, dass wir Menschen als Anbeter geschaffen sind. Anbetung ist nicht etwas, was wir sonntags tun, vielleicht wenn wir singen. Es ist kein Akt, sondern es ist unsere Identität. Du kannst nicht nicht anbeten. Vielleicht war die mal als im Zirkus, als Kind, bei mir ist es lange her, aber im Grunde gibt es ja dort irgendwie Aufführungen, die zur Unterhaltung dienen. Menschen, Tiere machen irgendwelche Darstellungen, um die Menschen zu begeistern. Und dann natürlich, ohne Zuschauer nützt der beste Zirkus nichts. Es gibt Zuschauer, für die das alles gemacht wird. Und wenn die Menschen ein Kunststück sehen, egal von einem Menschen oder von einem Tier, wie reagieren sie? Oh, es gibt Applaus, sie sind begeistert. Wie kriegt er das nur hin? Mann, das ist ein Held. Hast du mal versucht, irgendwie die Tiere zu beobachten währenddessen? Der Elefant, der vielleicht da in seinem Käfig steht und auf seine Vorführung wartet, zeigt er irgendeine Regung, während da die tollsten Kunststücke gemacht werden? Oder dein Hund, der neben dir sitzt? Kein Tier begeistert sich so wie ein Mensch für irgendwas. Ein Delfin macht die schönsten Sprünge im Meer und doch gibt es keinen Delfin, der daneben steht und dann irgendwie eine Goldmedaille vergibt an den, der am höchsten gesprungen ist. Und keine Bienenkönigin misst die Tagesleistung ihrer Arbeiterbienen, um am Ende des Tages einen Orden für besondere Verdienste an die Biene zu vergeben, die dann den meisten Honig eingebracht hat. Nirgendwo in der Tierwelt sehen wir das. Warum? Weil Gott die Tiere im Gegensatz zu Menschen nicht als Anbeter geschaffen hat. Aber du bist ein Anbeter. Du wirst dich immer für irgendwas begeistern. Entweder für den König des Universums oder für das, was er geschaffen hat. Entweder wirst du in Gott die Erfüllung suchen oder in dem Geschaffenen und sie nicht finden. Und in Römer 3, Vers 23 haben wir gelesen, dass Paulus Sünde beschreibt mit den Worten, dass es ein Verfehlen oder ein Nichterreichen von Gottes Herrlichkeit ist. Gott hat uns selbst für seine Herrlichkeit, für ihn geschaffen, dass wir uns an ihm freuen, und stattdessen verfehlen wir dieses Ziel und streben nach einer anderen Herrlichkeit. Irgendwas Geschaffenes, unsere eigene Herrlichkeit, nur nicht Gott. Und jede einzelne Sünde lässt sich darauf zurückführen, und deswegen konnte Jesus auch frei heraus sagen, als er gefragt wurde, was ist denn das größte Gebot? Ja, was ist es? Matthäus 22, liebe Gott. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, dann tust du was? Dann hältst du seine Gebote. Und seine Gebote lassen sich zusammenfassen in Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und indem das Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt er nicht, naja, du musst zuerst dich selbst lieben und dann kannst du alle anderen lieben. Nein, er setzt einen Maßstab. Er sagt, die Person, die du am allermeisten liebst auf dieser ganzen Welt, das bist du selbst. Denn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft tust du alles, um dir Gutes zu tun. Niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sagt Paulus in Epheser 5, Vers 29. Und das ist, kann man sagen, das Reich von uns selbst. Wir sind König und wir wollen, dass die Welt sich um uns dreht. Alle anderen dürfen gerne Diener in unserem Reich sein. Und genau deswegen sagt Jesus, ohne mit der Wimper zu zucken, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So wie wir nach dem Sündenfall uns nur um unsere eigene Achse drehen und ja, uns selbst zum Mittelpunkt machen, sollen wir uns um Gott drehen und unseren Nächsten dienen. Wenn du als junger Mann Mädchen kennenlernst und zu ihm sagst, ich liebe dich, ist es sehr wahrscheinlich, dass was du eigentlich meinst, ist, ich liebe mich. Und in meinem Reich ist noch Platz für jemanden, der mich auch liebt, der sich um meine Bedürfnisse dreht und ja, alle meine Wünsche erfüllt, die ich so habe, jeden Tag. Und wenn das Mädchen dann antwortet, ich liebe dich auch, meint es sehr wahrscheinlich, ich liebe mich auch. Und auch in meinem Reich habe ich Platz für jemanden, der ja, mir dient. Meine Bedürfnisse, ein Gentleman, der mich auf Armen trägt, jemand, der Tag und Nacht nichts anderes zu tun hat, als mich zu dem glücklichsten Menschen auf dieser Welt zu machen. Und wenn diese beiden nun ein Paar werden, dann braucht man nicht viel Fantasie, wenn sie mit genau dieser Erwartung reingehen in eine Beziehung, was dann passiert. Ziemlich schnell wird es Krieg geben, weil zwei Reiche mit zwei Königen aufeinandertreffen, wo einer von dem anderen erwartet, dass er ihm dient. Und leider gehen auch viele Christen mit genau dieser Erwartung in die Ehe. Wenn Sünder sich das Ja-Wort geben, spielt ein christliches Ehebuch auf diese Realität an. Zwei Sünder, zwei Reiche, und es gibt Krieg in der christlichen Ehe. Warum? Weil die Anbetung Gottes vertauscht wurde mit der Anbetung von sich selbst. Deshalb, wenn du heute in einer Ehe lebst, wo du denkst, ich kann diese Frau nicht lieben, guck mal, was das für ein Sünder ist, dann muss ich dir sagen, natürlich kannst du das. Das Ziel ist, Gott zu ehren und ihn groß zu machen. Kannst du Gott ehren, indem du einen Sünder liebst? Natürlich kannst du das. Damit bringst du Gott große Ehre, wenn du jemanden liebst, obwohl er es nicht wert ist. Das hat Gott mit uns getan. Genauso als Frau, wenn du sagst, dieser Mann, guck mal, das ist ein Passiver, der sitzt immer nur da hinter seinem Handy, dem kann ich mich nie unterordnen. Doch, auch du kannst dich einem Sünder unterordnen. Und auch damit machst du, wenn du das tust, deinen Gott groß, der uns sein Riesenvorbild gegeben hat, indem er seinen Sohn sandte. Der Herr Jesus hat sich selbst erniedrigt, alle seine göttlichen Privilegien aufgegeben und sich erniedrigt, um für uns sein Leben zu geben. Noch in der Gemeinde. Ich kann die Gemeinde nicht mehr besuchen, weil Geschwister mich verletzt haben. Natürlich kannst du. Du kannst sie lieben. Genau die Leute, die an dir sündigen. So wie Gott dich auch liebt, obwohl du jeden Tag gegen ihn sündigst. Genau damit spiegelst du Gottes Wesen wider. Jede Sünde, die wir tun, jede Sünde, die auch zwischenmenschlich geschieht, die können wir genau auf diese Ursünde zurückführen. Jakobus in seinem Brief in Kapitel 4, Vers 1, stellt er ihnen eine Frage. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Und die Antwort, die er gibt, kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Feindschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Auch Jakobus spricht hier, verwendet Militärsprache. Er spricht nicht von Meinungsverschiedenheiten, die man irgendwie ausgleichen muss und einen Kompromiss finden muss, sondern von Kämpfen, von Krieg, von Streit. Woher kommt das? Lüste, die in unseren Gliedern streiten, in unserem Körper sind. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Du willst irgendetwas haben und dieses Etwas ist alles, nur nicht das, was Gott will. Irgendwas, was dir selbst gut tut meistens. Und um das zu kriegen, bist du bereit, alles zu tun. Mord, Neid, Streit, Kampf. Du tust, was du kannst, um deinen Willen zu kriegen und betest vielleicht noch sogar dafür, dass Gott dir das gibt, was du dir wünschst. Aber Gott wird dein Gebet nicht erhören, weil du nicht nach seinem Willen betest. Du hast nicht Gottes Reich im Blick, sondern dein eigenes Reich. Du betest nicht, dein Reich komme, sondern mein Reich komme. Und wie nennt Jakobus uns hier? Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Und warum tut er das? Weil das im Grunde einem Treuebruch mit Gott gleichkommt. Ihm allein gehört unsere Liebe und unsere Anbetung. Und wenn wir stattdessen uns um uns selbst drehen und für unsere selbstsüchtigen Begierden und Wünsche kämpfen, dann brechen wir Gott die Treue. Geistlichen Ehebruch nennt Gott das hier, und auch an anderer Stelle im Buch Hosea verwendet er einen ähnlichen Vergleich. Jakobus wird noch deutlicher: Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn Jakobus hier von der Welt spricht, dann meint er genau dieses Reich, das Satan angefangen hat zu bauen, das sich nicht um Gott dreht, sondern um alles und jeden anderen. Habt nicht lieb die Welt. In 1. Johannes 2, Vers 15 lesen wir noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das Reich dieser Welt ist das, was Satan Eva angeboten hatte, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ihren eigenen Willen zu bekommen, Autonomie selbst bestimmen zu können. Und Jakobus warnt hier: Wer ein Freund von dieser Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und das, ja, ist eine grundlegende Wahrheit, die wir verstehen müssen, wenn wir Sünde besiegen wollen, wenn wir geistlich wachsen wollen, wenn wir in der Heiligung vorankommen wollen, dann, und auch wenn wir anderen helfen wollen, Sünde zu besiegen, geistlich zu wachsen, in der Heiligung voranzukommen. Dass hinter jedem Problem auf der zwischenmenschlichen Ebene ein Problem auf der vertikalen, zwischen dir und Gott steht. Bevor du darin versagst, deinen Nächsten zu lieben, hast du darin versagt, Gott zu lieben. Wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, du, ich habe bei meiner Steuererklärung betrogen und mehr Geld gekriegt, als mir zusteht, dann ist es richtig zu sagen, ja, das ist Sünde, sollst du nicht machen, versuch das wieder gut zu machen. Aber den größten Liebesdienst erweist du ihm, wenn du ihm hilfst zu verstehen, was ist sein Problem mit Gott. War er wirklich darum bemüht, bei der Abgabe seiner Steuererklärung, dass Gottes Reich wächst? Oder war er um sein eigenes Reich bemüht? Wenn du jemandem helfen willst, der Eheprobleme hat, ist es richtig, ihn auf die biblischen Aufforderungen hinzuweisen. Liebe deine Frau, ordne dich deinen Mann unter, ja. Manchmal wissen die Leute das aber und brauchen Hilfe, die Sünde wirklich zu überwinden. Und dafür braucht es auch die Sicht auf die Vertikale. Worum dreht sich dein Leben? Welchen Ersatzgott hast du da, dass du vielleicht deine Bequemlichkeit zu deinem größten Ziel gemacht hast und deswegen darin versagst, deine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, und nicht aktiv bist darin? Und wenn du mit jemandem sprichst, der sagt, dass er mit Pornografie zu kämpfen hat, dann kannst du ihm auch sagen, ja, das ist Sünde, tu das nicht mehr, und du kannst ihm helfen, Filter einzurichten und Rechenschaft abzulegen. Das ist alles gut und hilfreich. Aber auch er muss verstehen, um welches Reich dreht er sich? Ist er wirklich darum bemüht, Gott zu ehren? Und worum dreht sich sein ganzes Leben? Oft sind sexuelle Sünden nur eine Folge von anderen Sünden, wie man bei David sieht, bei seinem Ehebruch. Er hätte eigentlich im Kampf stehen müssen. Seine Männer waren alle an der Front, er hätte bei ihnen sein müssen. Stattdessen war er in Jerusalem geblieben, hat seine Augen schweifen lassen, und eins führte zum anderen. Und so ist auch da eine gute Prävention, aktiv im geistlichen Kampf zu stehen. Dem Herrn in seiner Gemeinde zu dienen, Nachlässigkeit, Faulheit, Trägheit begünstigen andere Sünden, sexuelle Sünden, aber genauso Habsucht, Esssucht, Vergnügungssucht, üble Nachrede, andere Sünden. Du wirst für irgendetwas eifern, wenn du nicht für Gott eiferst. Wir haben gesehen, dass mit der Sünde ein neues Reich entstanden ist, das Reich unserer selbst. Und die Frage, die wir uns zum Schluss noch stellen wollen, wie schaffen wir es, aus diesem Reich auszubrechen und unser Leben mehr und mehr unter die Herrschaft Christi zu bringen? Wie kannst du der Sünde widerstehen? Das ist der letzte Punkt, den wir uns anschauen. Als Jesus auf diese Erde kam und mit ungefähr 30 Jahren seinen öffentlichen Dienst begann, lautete seine erste Predigt, Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus begann seinen Dienst also damit, das Reich Gottes anzukündigen. Und während seines ganzen Dienstes redete er immer wieder davon, vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel. Eine ganze Reihe von Gleichnissen gibt es, die das beschreiben. Und Jesus hat kein neues Reich gegründet, er hat den Weg wieder freigemacht zum ursprünglichen Reich Gottes, dem wir durch unsere Sünde den Rücken zugekehrt haben. Und nach Jesu Worten ist der Eintritt in dieses Reich durch Buße und Glauben möglich, nur durch Buße und Glauben. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße bedeutet, umzudenken, das Denken zu ändern, weg von einem Denken, das sich nur um mich selbst dreht, und hin zu einem Denken, das Gott zum Mittelpunkt des Universums macht, das Gott als König anerkennt und ihm dient. Hast du diesen Schritt getan? Bist du ein Bürger von Gottes Reich? Dreht sich dein Leben um den wahren König der Welt, oder bist du noch darin gefangen, dich um dich selbst zu drehen? Auch heute gelten Jesu Worte noch, tue Buße und glaube an das Evangelium. Jesus Christus hat durch sein vollkommenes Leben und seinen stellvertretenden Tod den Weg zu Gottes Reich wieder freigemacht. In Lukas 9, Vers 23 bis 25 sagt Jesus, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Jesus lädt hier ein, ihm nachzufolgen. Wenn es einen Menschen gab, der jeden Tag seines Lebens zur Ehre Gottes, für Gottes Reich gelebt hat, dann war es Jesus Christus. Er hat das vollkommene Leben gelebt, was Adam nicht konnte und was wir nicht können. Und ihm nachzufolgen bedeutet also, zurück zu dem Leben zu kommen, was Gott ursprünglich für den Menschen gedacht hat, unter Gottes Herrschaft in seinem Reich. Nun nennt der Herr Jesus eine Bedingung. Was muss man tun, um ihm nachzufolgen? Er sagt, verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz täglich auf dich und folge mir nach. Und mit der Aufforderung, verleugne dich selbst, macht er genau das deutlich, was wir eben gesehen haben. Das größte Problem, das wir haben, ist, dass wir uns um uns selbst drehen. Daher geht der Weg zurück ins Reich über Selbstverleugnung. Hör auf, in deinem eigenen Reich zu basteln. Es ist nicht so, dass du einen Großteil des Tages darüber nachdenkst, wie du dein Reich bauen kannst, wie kann ich mehr Geld haben, was kann ich tun, um beliebter zu sein bei meinen Klassenkameraden, bei meinen Arbeitskollegen, was kann ich tun, um ein bequemeres Leben zu haben, was kann ich tun, um mich geliebt zu fühlen, was kann ich tun, um Anerkennung zu bekommen. Und selbst im Reich Gottes, in der Gemeinde, können wir noch an unserem eigenen Reich basteln, wenn wir versuchen, durch unseren Eifer uns Anerkennung und Ehre zu verschaffen, die allein Gott gebührt. Verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz täglich auf dich. Das macht übrigens deutlich, dass es ein täglicher Kampf ist. Ich gebe euch hier kein Rezept, wo ihr ab morgen sündfrei sein werdet, sondern es ist eine tägliche Aufgabe, die wir haben. Und der erste Johannesbrief macht deutlich, dass genau das ein Kennzeichen von den Kindern Gottes sind, dass sie nicht glauben, sie sind sündlos, sondern dass sie gegen die Sünde ankämpfen. Und hoffentlich sieht man über die Wochen, Jahre, Monate, Jahre eine Veränderung, geistliches Wachstum. Das Kreuz auf sich nehmen, das heißt nicht eine Halskette mit einem Kreuz anzuziehen, sondern das Kreuz war ein Folter- und Tötungsinstrument. Das war die grausamste Tötungsmethode, die die Römer sich ausgedacht hatten. Und das Kreuz auf sich nahmen, das waren die, die zum Tode verurteilt waren. Das Kreuz auf sich nehmen heißt also, den eigenen Wünschen und Begierden zu sterben und stattdessen dem Herrn Jesus nachzufolgen. Du kannst dir mal ein Evangelium raussuchen aus den Vieren und unter diesem Aspekt durchlesen. Wie sah das Leben von dem Herrn Jesus aus? Womit hat er denn seinen Tag verbracht? Wie ging er mit den Menschen um, die mit einem Anliegen zu ihm kamen? Wie ging er mit denen um, die ihn kritisierten, die ihn beleidigten, die ihn verleumdeten? Das sind Beispiele, denen wir nacheifern können. Das ist eine Person, der wir nacheifern, nachfolgen sollen. Weil Jesus genau das lebte. Er liebte Gott und er liebte seinen Nächsten. In Johannes 6, Vers 38 sagt er, ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus verlor sein Leben auf dieser Erde, er lebte nicht für sich selbst, er tat den Willen seines Vaters im Himmel, der ihn gesandt hatte, und damit gewann er sein Leben. Es wurde nicht zu einem einfachen Leben dadurch für ihn, aber er wusste, dass er zu Gottes Verherrlichung lebte und sein Wohlgefallen hatte. Und er wusste, dass nach dem Kreuz die unermessliche Herrlichkeit auf ihn wartete. Eines Tages wird Gott wieder der alleinige König sein. Schon in Vers 15 wurde derjenige angekündigt, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Darin werden wir noch wahrscheinlich nächste Woche darüber einiges hören. Und in Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 bis 8 wird dieses neue Reich beschrieben, wie es am Ende aussehen wird. Ich möchte gern mit euch zum Abschluss noch diese Verse lesen. Offenbarung 21, Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Du musst sterben, um zu leben, um dieses ewige, herrliche Leben zu haben, was Johannes hier ankündigt. Denk an das herrliche Erbe, was dich erwartet, wenn du dich dazu entscheidest, jeden Tag neu dein Kreuz auf dich zu nehmen und deinem Herrn und Meister nachzufolgen. Lasst uns beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht im Unklaren darüber lässt, was unsere Bestimmung als Menschen ist. Dein Wort ist klar und deutlich und du willst, dass wir dich widerspiegeln hier auf dieser Erde, dich repräsentieren, den heiligen, gerechten, gnädigen, barmherzigen Gott. Und du weißt, dass wir wie Adam und Eva Sünder sind, wir sind in Sünde geboren, wir sündigen Tag für Tag und lehnen uns immer wieder gegen deine Herrschaft auf. Wir möchten dir danken, dass du langmütig und gnädig mit uns bist und uns die Möglichkeit zur Buße und Umkehr gibst. Und so möchte ich dich bitten für alle die, die hier sind und noch nicht zu deinem Reich gehören, dass sie genau das tun, dass sie umkehren und auch Bürger von deinem Reich werden. Und möchte ich bitten für uns alle, die wir in deinem Reich sind und oft darin versagen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und uns für den einfachen Weg entscheiden. Bitte vergib uns und hilf uns, jeden Tag neu durch deine Kraft und durch deinen Geist den geistlichen Kampf zu kämpfen und der Sünde zu widerstehen, die uns immer wieder umstricken und umschlingen will. Der Teufel geht immer noch umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er zu verschlingen kann. Und möchte ich bitten um Bewahrung und um Hilfe für die, die Hilfe brauchen, um aus Sünde rauszukommen. Wir alle haben mit Sünde zu kämpfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir uns auch gegenseitig helfen können, den geistlichen Kampf zu kämpfen. Bitte segne unsere nächste Woche, dass wir jeden Tag daran denken und diesen Kampf kämpfen. Amen.